das nimmt mit, wenn man so in den Lobpreis geführt wird. Ne? Wir lesen zusammen einige Verse aus dem Psalm 119. Wir lesen nicht den ganzen, das ist ja der längste. Ne? Und zwar, ich fange mal hier an. Ah, hier haben wir den. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach deinem Wort herrichtet. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr, lehre du mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Ich selbst will weitererzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen.
Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Nur ein Gast bin ich auf dieser Erde. Enthalte mir deine Gebote nicht vor. Zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen. Überhebliche Menschen hast du zurechtgewiesen. Verflucht sind alle, die deine Gebote außer Acht lassen. Befreie mich doch von Hohn und Verachtung, denn ich gebe Acht auf das, was du in deinem Wort bezeugst. Ganz gleich, ob Mächtige beieinander sitzen und sich gegen mich beraten. Ich, dein Diener, sinne nach über deine Bestimmungen. An dem, was du bezeugst, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben.
Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Es steht so fest wie der Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Nach deinen Ordnungen gibt es Himmel und Erde bis heute. Alles steht dir zu Diensten. Hätte ich nicht so große Freude an deinem Gesetz, dann wäre ich längst zugrunde gegangen in meinem Elend. Nie und nimmer will ich deine Ordnungen vergessen. Durch sie hast du mich neu belebt. Ich gehöre dir, so rette du mich. Denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Gottlose Verbrecher lauern mir auf, um mich umzubringen. Ich aber achte auf alles, was du in deinem Wort bezeugst. Ich habe gesehen, dass alles noch so Vollkommene ein Ende hat. Deine Gebote aber gelten unbeschränkt.
Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, alt gewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin untergewiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit.
So, heute ist das Thema Gottes Wort, die Bibel selber. Oft hören wir Predigten zu Themen aus der Bibel, aber wie ist es mit der Bibel selber? Wie geht es dir gerade mit der Bibel selber, mit dem Lesen in der Bibel? Die drei Punkte sind, ihr habt es schon gehört, Gottes Wort lesen, das schon auf der nächsten Folie, Gottes Wort leben und lieben. Der erste Punkt zeigt uns, was sollen wir tun? Gottes Wort lesen. Der zweite Punkt zeigt uns, aber wie können wir das dann umsetzen? Und der dritte zeigt uns, was gibt uns überhaupt die Kraft dazu? Viele von den Gedanken aus der Predigt, die sind nicht von mir. Ich habe von vielen Leuten gelesen und Sachen mit reingebracht. Es gibt hier einige Verse, die zeigen, wie sehr erstaunt über die Bibel der Autor von diesem Psalm. Vers 18, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Oder in Vers 129, da schreibt er, voller Wunder ist, was du in deinem Wort bezeugst. Darum halte ich mich von ganzem Herzen daran. Wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Wir hatten letztens einen kurzen Ausschnitt von einem Theaterstück angeschaut. Das war hier in Dresden ein Theaterstück über den Baron von Münchhausen, ne? Also dieser sehr so viel Lügen erzählt hat. Und das war ein unheimlich lustiges Theaterstück und die haben Richtiges aufs Korn genommen, wie in unserer Gesellschaft so viel gelogen wird. So viel Lügen, so im Alltag. Und es war unheimlich witzig gemacht. Und manchmal sind wir so von Lügen umgeben, dass wir Wahrheit kaum mehr erkennen. Hier in Vers 142 meint er, du bist und bleibst gerecht für alle Zeiten und dein Gesetz ist gültig und wahr. Und 151, du bist nah her und auf alle deine Gebote ist Verlass. Den 160 dann, dein Wort ist durch und durch wahr und ewig gültig sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Er sagt oft Gesetz und Rechtsurteile, aber diese Redeweise meint die ganze Schrift. Er sinnt nach über Gottes Wort. Zum Beispiel Vers 11, auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Vers 16, an deinen Bestimmungen habe ich große Freude, dein Wort will ich niemals vergessen. Dieses Wort bleibt für alle Ewigkeit. Vers 89, für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand, es steht so fest wie der Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Nach deinen Ordnungen gibt es Himmel und Erde bis heute. Alles steht dir zu Diensten. Ich habe gesehen, dass alles noch so Vollkommene ein Ende hat. Deine Gebote aber gelten unbeschränkt. Und wir haben eben gesungen, und was du sagst, bleibt. Es bleibt für alle Zeit. Wow. Moment mal, denkst du vielleicht. Oder hörst das vielleicht von anderen, die Bibel? Ist sie nicht längst überholt? Wissen wir das nicht heute besser? Hat uns nicht die Naturwissenschaft gezeigt, viele Dinge sind doch ganz anders und dieses alte Buch ist mehr oder weniger wertlos geworden und naja, es ist vielleicht tolle Literatur, Weltliteratur, ja, aber sich darauf verlassen, mehr als ein gutes Buch, das könnten so Einwände sein. Julian, ich habe hier so ein paar Einwände. Genau. Könnte auch jemand sagen, ja, ich habe doch jetzt keine Zeit, so viel zu lesen. Mein Alltag ist doch sowieso schon sowas von voll. Wieso sollte ich jetzt dafür viel Zeit investieren? Ne? Oder jemand sagt, das sind doch sowieso nur Legenden. Wir wissen es doch besser. Vielleicht denkst du auch, das engt mich ein, wenn ich das alles halten soll. Oder, das ist mehr so eine christliche Antwort, ich will doch einen ganz persönlichen Glauben und nicht so ein trockenes, verkopftes Lesen. Also schauen wir uns mal die Einwände an. Ich habe keine Zeit. Im Statistischen Bundesamt gibt es immer wieder eine Zeitverwendungserhebung und die sagen, Das ist natürlich jetzt Statistik und im Durchschnitt so, ne? Müsst ihr schauen, wie ihr euch da wiederfindet. 3 Stunden pro Tag etwa verbringt man für den Haushalt. 3 Stunden pro Tag für Mediennutzung. Oh, interessant. 1 Stunde pro Tag für Hobby und Sport. Weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr dazu kommt. 21 Minuten pro Tag für ein Ehrenamt und so weiter. Könnt ihr mal überlegen, wo geht die Zeit hin? Und dieses Smartphone, ne, da geht sehr viel Zeit hin, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Gott sei Dank, früher, wo man die noch nicht hatte, da konnte man sowas in dem ähnlichen Format sich einfach einstecken und dann war das an der gleichen Stelle und lesen, wenn Zeit ist. Ne? Natürlich, es gibt Phasen im Leben, da ist es so voll und da geht einfach gar nichts mehr. Und es wäre ja unbarmherzig zu sagen, jetzt musst du aber lesen und jetzt musst du aber dir die Zeit nehmen und so, ne? Das meine ich nicht. Kann sein, in solchen Phasen, man liest die Losung am Morgen und versucht, diesen Vers durch den Tag zu nehmen und sich daran immer wieder festzuhalten. Wir sagen auch, Zeit ist Geld. Also die Zeit läuft und ich muss was tun, es kommt ja dann was zustande. Aber interessant, dass er sagt hier, Vers 42, das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als Tausende von Gold- und Silberstücken. Und ähnlich in 127, umso mehr liebe ich deine Gebote, mehr als das allerfeinste Gold. Also, die Frage mit der Zeit, naja, man hat Zeit für das, was einem wichtig ist, abgesehen von diesen schwierigen Phasen manchmal im Leben. Ne? Zweiter Einwand, es sind doch eh nur Legenden. Also in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ist das ziemlich verbreitet. Ne? Man sagt, das ist wie so, jeder weiß das doch, oder? Jeder weiß doch, dass die Evangelien sind nur Legenden. Und die sind ja sowieso erst sehr spät aufgeschrieben worden. Und als drittes, die sind dann erst 300 Jahre später von der Kirche irgendwie so per Macht festgelegt worden. Das ist so die Erzählung, die wir oft hören, die wir vielleicht in irgendwelchen Zeitschriften lesen oder es kommt auch oft eher aus Romanen. Diese 3 Argumente sind an sich sehr schön und klingt sehr gut. Es gibt nur ein Problem mit denen. Die sind falsch. An sich ist nichts einzuwenden, ne? Aber das stimmt nicht. Kannst du uns die nächste Folie mal geben, Julian? Hier habe ich euch was mitgebracht. Das ist jetzt zu dem Argument, die sind doch so spät erst aufgeschrieben worden, ne? Das ist das älteste Stück, was wir haben vom Neuen Testament. Das ist das Papyrus-Fragment 52. Also, das ist die Vorder- und Rückseite, deswegen ist es so gespiegelt. Und auf der Vorderseite und Rückseite ist jeweils ein kleiner Abschnitt von Johannes 18. Also das ist, wo Jesus mit Pilatus spricht. Und die Datierung für diesen kleinen Fitzel, ne? Also selbst die sehr Liberalen, wie ein Rudolf Bultmann, die sagen, naja, zwischen 100 und 150 nach Christus müssen wir das datieren. Okay, es gibt auch ein paar, die schieben es noch später, ne? Aber die Mehrheit, die schiebt das so früh. Warum ist das so früh? Wir wissen, dass es nicht der Original, also das Original ist, was dann der Johannes aufgeschrieben hat, sondern das ist schon eine Kopie, eine Verbreitung davon. Das heißt, man muss noch mehr Zeit zurückrechnen. Also es ist noch früher als die Datierung von diesem Stück, das Johannesevangelium. Dann kommt noch dazu, es ist nicht gefunden in Palästina oder so, sondern in Ägypten. Und die Texte haben sich ja verbreitet im Mittelmeerraum, ne? Und bis die erstmal irgendwo hinkamen, vergehen auch Jahre, vergeht auch Zeit. Das heißt, wir gehen noch früher und so kann man sagen, um die 90 nach Christus, 100 nach Christus vielleicht, ist das Johannesevangelium geschrieben. Das ist schon das Späteste. Die anderen sind noch früher. Also im Zeitraum von 30 bis 60 Jahren nach den Ereignissen sind die Evangelien aufgeschrieben worden. Diese vier, die wir haben. Das ist sehr dicht dran. Warum diese 30 bis 60 Jahre? Die erste Generation waren ja Augenzeugen noch. Aber als die langsam ausstarben, dann hat man angefangen, das aufzuschreiben. Und so ist auch zu dem ersten Argument, das sind doch nur Legenden. Nee, das ist nicht, wie das geschrieben ist. Der Lukas schreibt in seinem Prolog das so: Ich habe die Augenzeugen befragt, ich habe das ganz akribisch alles gemacht. Und das zeigt uns, aha, Augenzeugen damals sind heute wie die Fußnoten und die Primärquellen. Da ist der Beleg, das ist der Beweis dafür. Die haben sehr viel gegolten, wenn man einen Augenzeugen befragen konnte. Und so schreibt auch der Petrus im zweiten Brief, wir sind nicht irgendwelchen Fabeln gefolgt, sondern das, was wir gesehen haben. Das ist interessant, warum immer wieder so Namen auftauchen in den Evangelien, die eigentlich sonst keine Rolle spielen für die Geschichte. Na, zum Beispiel der, das Kreuz hilft zu tragen, da wird gesagt, das ist der Vater von dem, Rufus. Ja, dieser Rufus kommt aber sonst nicht vor. Warum kommt dieser Rufus? Und auch der Malchus und so andere Namen, die kommen vor, weil er zeigen kann, der Autor, das ist der, den ihr kennt. Ihr könnt ihn fragen. Die Briefe sind noch früher. Also jetzt nicht alle, da weiß ich nicht, müsste Rainer sagen, genau. Also ungefähr 15 Jahre nach den Ereignissen schon schreibt der Paulus den ersten Korintherbrief und schreibt von der Auferstehung und schreibt auch von den vielen Augenzeugen, die das gesehen haben. Also die Forschung ist heute wieder viel näher dran zu sagen, Moment mal, das ist Geschichte, das ist passiert. Okay, dann der dritte Einwand, naja, aber es gab ja noch viele andere Evangelien und das war doch dann per Macht entschieden, die gefallen uns, die anderen nicht. Nee, das war nicht so. Das ist vielleicht es klingt plausibel, klingt irgendwie schöne Vorstellung, so könnte es ja sein, das erfüllt unseren Verdacht, aber wenn man sich die Evangelien anschaut, unterstützen sie ja gerade nicht die Macht ihres Gründers oder der ersten Nachfolger. Die werden mit ihren Schwächen dargestellt. Wenn man sowas verbreiten will, dann schreibt man doch nicht rein. Und dann schrie er am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hätte man in so einem Scham- und Ehre-Kultur wie damals nicht geschrieben. Das ist unser Gründer, auf den sind wir stolz, dem folgen wir nach. So wie das bei Mohammed oder bei Buddha oder bei einem Konfuzius ist. Da, wenn man da das Ende schaut, wie jemand stirbt, das ist toll und so. Ne? Und selbst so Leute wie der Petrus, der doch dann der Anführer sein soll, der wird mit all seinem Versagen geschildert. Also dann hätte man doch nicht diese Evangelien ausgesucht, die so negativ sprechen. Und dann kommt dazu, die anderen, die apokryphen Evangelien, die sind gerade deswegen nicht reingekommen, weil sie nicht nah dran waren an den Aposteln, an den Augenzeugen. Entweder selbst geschrieben oder die einen kannten. Also die frühen Christen haben die Bücher, die Briefe und Evangelien, die in den Gottesdiensten dann gelesen wurden, parallel zu den alttestamentlichen Schriften eher bestätigt, als jetzt sortieren wir mal aus und so. Nee, das war schon da und dann wurde es nur noch gesagt, das ist das, was wir verwenden. Es ist ganz anders gelaufen, wie wir das so in Romanen oder leider auch in Artikeln so lesen können. Für uns als Christen kommt dazu, es ist ja nicht nur die Sicht von dem Paulus oder von dem Petrus, die die Bibel als eine Autorität sehen, die stimmt, sondern es ist auch die Sicht von Jesus selbst. In Matthäus 19 dann schreibt, heißt es, er zitiert aus 1. Mose 2 und erzählt darüber, wie das mit Mann und Frau ist. Und Jesus zitiert eigentlich eine Art Kommentar an diese Stelle, ne? Aber er sagt, dass Gott sprach. Also er nimmt diesen Teil und nennt das, Gott spricht hier. Es war also auch die Sicht Jesu. Wenn wir Jesus folgen, sollten wir seine Sicht auf die Schrift übernehmen. Schätzt du selber die Bibel so hoch ein, dass Gott wirklich darin zu dir spricht? Vielleicht sagst du jetzt, okay, das war ja jetzt schon so trocken hier, was alles hier erzählt wird über Papyrus und so weiter, Hilfe, wo bin ich jetzt hier gelandet, ach du liebe Zeit, ne? Ich will doch einen persönlichen Glauben zu Jesus haben und pflegen. Ich will doch nicht trockenes Lesen. Das könnte sein, dass eher ein Einwand von Christen, nicht so etwas, was wir von außen hören. Ja, aber du folgst sonst einem Jesus deiner Vorstellung und nicht dem Jesus der Geschichte, dem Jesus der Bibel. Und eine persönliche Beziehung, die in die Tiefe geht, braucht Worte, braucht Kommunikation. Also wenn wir lesen, dann nehmen wir diese Worte auf. Es geht natürlich auch viel ohne Worte, aber je näher man sich kommt, dann braucht es Worte, dass man sich einander erklärt. Also deswegen lesen, auch wenn es erstmal trocken erscheint. Es kommt noch dazu, wenn eine Beziehung enger wird, dann ist es doch wichtig, dass man sich auch widersprechen darf, oder? Also wäre ja praktisch, ne? Der Partner oder wenn man befreundet ist, der Freund darf einem nett zu einem sein, aber sobald er einem widerspricht, nee, dann werde ich ärgerlich, das geht ja nicht. So, ne? Aber dieses Widersprechen dürfen, wir nehmen uns das oft raus. Wir dürfen der Bibel widersprechen, aber darf sie auch uns widersprechen? Dürfen wir, wenn wir Stellen lesen, die uns nicht bequem sind, lassen wir das zu, dass es uns widerspricht, dass nicht nur wir die Bibel auslegen, sondern dass sie uns auslegt. Sie sagt, hier, da liegst du falsch, das geht nicht so. Oft wollen wir es eher in die eine Richtung, ne? Und Beppo sagt manchmal Bibelbastelbogen, ne? Schneidet man sowas aus und dann den Teil, den gefällt mir nicht und dann ja, nur das, was ich mag. Nee, es ist ja auch in der Beziehung nicht so. Mit Menschen und so ist es auch mit Gott. Wenn wir uns widersprechen lassen, dann wird auch die Intimität tiefer. Kleinkinder widersprechen oft ihren Eltern mal, ne? So, sag ihr, ich will anders. Und wir widersprechen unserem Vater im Himmel gerne. Überlassen wir uns auch widersprechen, ne? Der Abstand von Eltern zu Kleinkindern, die sind um einiges weiter. Der Abstand von uns zu Gott, naja, das ist unglaublich viel, ne? Dürfen dich Textstellen herausfordern. Okay, jetzt kann es vielleicht sein, du sagst dir, ja, okay, vielleicht, ich kann der Bibel vertrauen, das sind ja ein paar Gründe, die Bibel zu lesen, dann mache ich das, dann lese ich die Bibel. Jetzt habt ihr hier, hast du schon, einiges an Ideen, was kann man machen, wie kann man sich mit der Bibel beschäftigen, praktische Ideen. So, der ist hier voll von Sachen, was er macht, er erforscht die Bibel, er sinniert darüber, er meditiert. Meditieren im christlichen Sinn ist nicht nur sich leer zu machen, wie im fernöstlichen, sondern es ist mit seiner eigenen Seele sprechen, sich selber zusprechen. Das sind die Wahrheiten von Gott, die spreche ich mir zu. Am Morgen, man wacht auf, ist noch und dann spricht man sich zu. In Christus bin ich nicht verdammt, zum Beispiel. Ne? Das ist biblisches Meditieren. Oder er liest die Bibel betend. Er sagt immer wieder, ja, hilf mir, das zu verstehen. Er ist im Gespräch auch mit dem Autor von Gottes Wort. Man kann es sich aufsagen, man kann es auswendig lernen, manche Stellen. Ich mache das gerne, dass ich mir die Bibel anhöre. Weil da kann man nebenbei noch was räumen oder so. Ne? Und dann läuft im Hintergrund irgendwie, da gibt es so eine Website, bible.is. Da Das finde ich so toll. Da kann man ganz viel verschiedene, so mit Geräuschen sogar im Hintergrund sind dann die Bibeltexte. Ne? Hörbibeln, verschiedene Sprachen, auch mal verschiedene Übersetzungen. Lobpreis, der aus der Bibel inspiriert ist. Oder wenn man nachts wach liegt, sich Verse sagen, die einen Mut machen. Oder man geht mal die Geschichte durch und sagt sich, bin ich gerade in so einer Zeit wie eine Wüste, wie das Volk Israel? Oder bin ich gerade wie im gelobten Land und muss eher aufpassen, dass all das Gute, was ich gerade bekomme, dass ich das nicht zu Götzen mache, wie es passiert ist bei denen in der Wüste? Ich erinnere euch nochmal und lade euch ein, da hinten ist ja so ein Bibelregal, ne? Direkt neben der Tür vom Technikraum. Und wenn ihr selber ein Buch der Bibel lest, stellt doch etwas rein, was euch als irgendeine Veranschaulichung sichtbar wird. Das Buch habe ich gelesen und das passt dazu. Das stellt es da rein, in eine von diesen 66 Fächern. Oder wenn ihr es im Hauskreis oder in der Familie lest, dann wird das voller. Und wir kriegen voneinander mit, schreibt euren Namen drunter und dann kriegen wir voneinander mit, der hat jetzt das mitgekriegt, das hat ihn bewegt. Bei der nächsten Folie seht ihr ein Gewürz, ne? Das ist ein Thymian. Der Martin Luther hat viel natürlich die Bibel gelesen, ne? Dreimal im Jahr, sagt man, hat er die Bibel durchgelesen. Weiß nicht, wie oft habt ihr schon mal gelesen? Das? Und er sagt, beim immer wieder Lesen, dann erst, wie beim Reiben von diesem Kraut, dann entfaltet sich der Duft. Es ist normal, aber man liest einmal, okay, aber je mehr man liest, desto mehr entfaltet sich der Duft, weil man auf einmal anfängt, Dinge miteinander zu verbinden. Und das im Alltag, es ist wie die passende Software für unsere Hardware, die in uns reinkommt. Und in verschiedenen Lebensphasen die Bibel lesen, das verändert. Ich vergleiche das mit, es kommt noch ein Bild, dem Sternenhimmel. Weil Bibellesen kann uns ins Staunen bringen, wirklich diese Wunder zu entdecken. Das kann uns wirklich in Staunen versetzen. Und die Sterne geben mir auch Orientierung, ne? Da ist der Polarstern und so. Und so ist es auch mit den Bibelstellen, die geben uns Orientierung. Und schon im Buch Hiob wird von dem Sternbild Orion geschrieben. Und so wie man Sternbilder verknüpft, so ist es ja auch, ich habe das und das gelesen und das. Und wenn man das miteinander verknüpft, auf einmal ergibt es ein Bild. Also die Bibel ist mit sich selber auch im Gespräch. Wenn nur einen Text sehen, okay, aber wenn es dann, man merkt, da wo das Johannesevangelium was sagt und hier aufhört, das geht an einer anderen Stelle weiter. Das ist ein ganzer Chor von Leuten. Gut, die anderen zwei Punkte werden nicht so lang. Also jetzt Punkt 2, Gottes Wort lesen, Gottes Wort leben. Es geht ja nicht nur darum zu lesen. Könnte ja Spaß machen, ne? Wenn man die Zeit findet, okay. Aber am Ende geht es darum, kann man es leben? Setzt man es um? Wir sollen nicht nur Lesemeister, sondern Lebemeister sein. Und so fängt ja auch der Psalm an. Das hatten wir noch gar nicht. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Boah. Das Leben, was wir da lesen. Ich weiß nicht, wie es dir dann da geht, wenn du das hörst. Sagst dir vielleicht, ach du liebe Zeit, das ist ein so dickes Buch, das alles Leben. Entschuldigung. Und außerdem, unsere Kultur tickt doch so, ich lasse mir nichts vorschreiben. Also das ist hier geschrieben, das lasse ich mir doch nicht vorschreiben. Ich bin meine eigene Autorität, ich will Freiheit. Ja, okay, mag ja wahr sein, Aber ich will mich nicht unterordnen. Und ich glaube, hier ist so ein wesentlicher Knackpunkt. Viele von den Diskussionen, die man so hat, darunter liegt eigentlich, wie sehen wir die Bibel? Vertrauen wir ihr und wollen wir auch das leben, was sie sagt? Es geht völlig gegen den Strich unserer Denkweise. Wir sind doch aufgeklärt. Wir sind doch befreit. Der Staat, die Unis, die Kirche, die Eltern, ich lasse mir das nicht vorschreiben. Und bei dem nächsten Bild seht ihr mal ein Bild für die Freiheit, ein Paraglider. Oh, ich würde das gerne mal machen. Manche haben es schon mal gemacht. Freiheit. Natürlich ist diese Sehnsucht nach Freiheit was Gutes und was Richtiges. Wir wollen Freiheit. Aber wie ist das mit der Autorität? Sich unterordnen. Boah, stell mal vor, ihr gleitet so die Luft unter euch und ihr fühlt euch so richtig erhoben. Ich weiß nicht, wie das sein muss. Ganz tolle Aussicht. In einem Musical heißt es, ich will grenzenlose Freiheit, ich will frei sein wie der Wind. Erstaunlich. Psalm 119 greift die Freiheit auf. Und zwar in Vers 45. So werde ich frei meinen Weg gehen können, denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Nochmal in anderen Übersetzungen, andere Übersetzung, die ist noch direkter. Ich kann mich auf weitem Raum bewegen, denn, jetzt kommt nicht, ich mache, was ich will, sondern denn ich frage nach deinen Anweisungen. Ist denn jetzt etwa die Bibel befreiend? Gibt es Freiheit trotz Autorität? Der Paraglider kann diese Freiheit genießen, weil sich alles, was da abläuft, den Gesetzen der Physik unterordnet. Schwerkraft, Aerodynamik, müsst ihr mal die Physiker fragen, wie das genau alles ist. Deswegen funktioniert diese Freiheit, das geht zusammen. Du weißt es, dann kannst du sagen. Also, Autorität braucht es. Und so oder so gibt es in deinem Leben Autorität. Wenn du sagst, ich lasse mir nichts von anderen vorschreiben, ich bin selber meine Autorität, dann bist du vielleicht ein Gefangener deiner Gefühle, die sich widersprechen. Dann bist du vielleicht davon kontrolliert. Und du denkst, wenn du ehrlich bist, zurück, wie war ich als 10-Jähriger? Ja, manches war vielleicht ganz schön dumm, was ich da gemacht habe. Oh, jetzt als 20-Jähriger, jetzt weiß ich schon besser, ne? Aber die, die 40 sind, sagen, also als 30-Jähriger, was ich da alles so verzapft habe. Und die, die 100 werden, ich weiß nicht, die lachen sich kaputt darüber, was die ihr ganzes Leben so an Vorstellungen hatten, ne? Und wir denken, wir können uns verlassen auf unsere Gefühle und Intuitionen. Also man könnte auch sagen, egal welches Alter du bist, bist immer ein Dummkopf. Ne, aber sollte ich jetzt so nicht sagen. Und wir sind dann auch Gefangener unserer Kultur. Wenn wir in einer Scham- und Ehre-Kultur leben, kann es sein, wir gehen auf die Straße und spüren in uns plötzlich so eine Wut darauf und denken, wir müssen die Ehre unserer Familie verteidigen. Und dann ist es richtig und dann ist es gut. Lass die Wut raus, verteidige die Ehre deiner Familie. Wenn wir aber in so einer Scham- und Ehre-Kultur irgendein ungewöhnliches sexuelles Gefühl spüren, verdrängen wir das. Nee, das passt nicht. In unserer Kultur oft andersrum. Wir spüren eine Wut in uns aufkommen, gehen auf der Straße, ah, ich bin gegen den, weiß ich nicht, beim Straßenverkehr, ich ärgere mich. Und dann sagen wir, nee, das ist nicht gut, du brauchst Wuttherapie. Aber wenn du ein bestimmtes sexuelles Gefühl hast, dann sagt man, ja, das ist dein wahres Ich, das lebe aus. So, ob wir jetzt in der Kultur sind oder in der Kultur, das ist interessant, oder? Es ist so relativ. Und wir sind dann gefangen in der Kultur, in der wir uns aufhalten. Aber die Bibel befreit uns daraus. die über viele Kulturen hinweg geschrieben ist und in viele Kulturen, in alle Kulturen der Welt hineinspricht. Wir sind auch oft Gefangene in unserem Verstand. Vor 100 Jahren war es ganz üblich, man hat gesagt, also wenn der Kommunismus, das ist die Zukunft. Und die schlauen Leute der Zeit haben ziemlich einig sich gesagt, das ist es. Also heute sieht man es vieles anders. Oder man hat die Psychologie von Freud gesagt, das ist es. Heute würde man das nicht mehr so sagen. Oft haben Christen damals gesagt, nee, warte mal. Ja, ihr Christen, ne? Vielleicht denkst du, manches, was meine Urgroßeltern gemacht haben, naja, heute wissen wir es besser. Denkst du, dass dieser Prozess mit dir aufhört? Oder ist es bei deinen Urenkeln nicht auch so? Werden die nicht auch sagen, naja, was meine Urgroßeltern damals gemacht haben? Wir sind Gefangene unserer Zeit, Kinder unserer Zeit. Oder denken wir, wir sind jetzt am ultimativen Moment der Geschichte angelangt. Also so wie wir es sehen, das ist das Richtige. Eher nicht. Ne? Also vielleicht bist du gar nicht so sehr deine eigene Autorität, sondern deine Gefühle, deine Kultur oder diejenigen, denen du gefallen willst, die sind eigentlich deine Autorität. Auch davon befreit Gottes Wort, Menschen gefallen zu wollen. Im Psalm 119 gibt es einige Verse, zum Beispiel 23, da heißt es, ganz gleich, ob Mächtige beieinander sitzen und sich gegen mich beraten, ich, dein Diener, sinne nach über deine Bestimmungen. Oder noch deutlicher, 46, vor Königen will ich reden über das, was du in deinem Wort bezeugst, und ich werde mich nicht dafür schämen. Und in 161, Mächtige verfolgen mich ohne jeden Grund, doch nur vor deinen Worten erzittert mein Herz. Es befreit uns nicht nur von unseren Gefühlen, von unserem Verstand, von unserer Kultur. Es befreit uns auch davor, was denken denn andere über mich? Ich muss denen zuliebe die Sachen machen. Du kannst ein freier Mensch sein, wie dieser Paraglider. Welcher Mensch war freier als Jesus? Aber doch hat er sich der Autorität der Bibel untergeordnet. Sogar kurz vor seinem Tod im Garten Gethsemane, alles war ganz schlimm. Dann sagt er, nee, Petrus, steck dein Schwert weg. Wie soll denn sonst die Schrift erfüllt werden? Sogar in dem Moment macht er sich Gedanken darüber, wie ist es mit Gottes Wort? Es geht zusammen. Er sagt nicht, das ist dein Wille, das ist mein Wille, egal. Nee, dein Wille geschehe. Wir haben ein Lied gesungen von dem Zinzendorf heute, ne? Und ich finde es einer der großartigsten Dresdner. Ist ja geboren in Dresden, 1700. Und er hat die Bibel gesehen wie die Stimme Christi. Die Stimme Christi, durch die Jesus in seiner Gemeinde regiert und er regiert auch die Welt durch sein Wort. Nicht durch Waffen, durch sein Wort. Sein Wort ist Autorität. Jesus hat sich dieser Autorität untergeordnet. Und wenn wir sagen, wir folgen ihm, dann ist die logische Folge, naja, dann nehmen wir auch das, was ihm wichtig war, für wichtig und wollen das leben. Jesus hat sogar gesagt, nicht ein kleines Jota vom Gesetz wird vergehen. Er hat sein Leben darauf gebaut. Das war das Wesentliche seiner Identität. Das war das Geheimnis seiner Größe. Am Kreuz betet er Psalm 22. Also die Bibel befreit deinen Verstand, sie befreit deine Gefühle, sie befreit dich aus deiner kulturellen und zeitlichen Blindheit, sie befreit dich aus deiner Angst, was Menschen über dich sagen und denken. Vielleicht habt ihr schon erlebt, dass ihr getröstet wurdet durch die Bibel. Das kommt ganz oft vor in diesem Psalm. wäre dein Wort nicht mein Trost. Vielleicht habt ihr auch mal erlebt, habt ihr was erlebt, war für euch sehr schwer. Ihr wurdet wie gedemütigt. Ja? Und er schreibt hier in dem Psalm darüber, das war gut. Ich bin jetzt dankbar dafür, weil das hat mir gezeigt, ich will mich auf dein Wort verlassen. Oder es passieren wie Tests. Luther hat das so gesehen, August Hermann Franke hat das so gesehen und hier nimm dir das her aus diesem Psalm. Das Bibellesen und das Ausleben, das merkt man ja erst dann, wenn man es tut. Ob man praktisch den Test besteht und sagt, oh, ja, jetzt soll ich meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Okay, schaffe ich das denn? Die Tests gehören dann dazu. Das war der zweite Punkt. Aber jetzt sagst du dir vielleicht, boah, okay, mag ja stimmen mit der Bibel. Ich will mir vornehmen, mehr zu lesen. Vielleicht sagst du dir das. Aber das alles zu leben, ich erlebe das so, das ist doch manchmal so schwer. Und jetzt kann es wirklich sein, dass es dich zerstört. Du liest Sachen und denkst, ich muss das erfüllen. Ich schaffe das einfach nicht. Da ist so ein hoher Standard. Lies mal die Bergpredigt. Man wird ja verrückt, das zu halten. Wie soll denn das gehen? Und dann fühlst du dich andauernd schlecht und so sündig, weil du das nicht erreichst. Oder genau auf der anderen Seite, du denkst, ja, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, ne? Ich lebe das, wunderbar. Ich kann mir auf beide Schultern klopfen und läuft genau so, wie es hier steht, so mache ich das ja. Und dann wird man aufgeblasen und stolz. In dem nächsten Bild seht ihr einen tollen Vergleich. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, von wem das war, aber in diesem Vergleich sagt er, die Bibel ist wie so ein Siegel. Und natürlich, sie soll auf unser Leben abprägen. Aber das Wachs, wenn es hart ist, dann wird das Siegel überhaupt keine Prägung hinterlassen, dass es wieder stolz ist. Eigentlich macht es gar keinen Unterschied. Oder noch schlimmer, das Wachs ist hart, jetzt kommt das Siegel da drauf und dann wird das Wachs zerstört. Es zerbricht. Vielleicht hast du so Momente schon erlebt. Es hat dich zerbrochen, dieser krasse Anspruch. Oder es hat dich stolz gemacht wie ein Pharisäer. Was muss passieren? Es braucht die Wärme. Es braucht das Feuer, das dieses Wachs weich macht. Dann kann das Siegel ganz normal da rein. Was ist das Feuer? Das ist der dritte Punkt. Das ist eigentlich der wichtigste, obwohl der gar nicht so lang jetzt ist. Gottes Wort lieben. Schauen wir uns diesen Psalm an, 119. Der ist begeistert von der Bibel. Augustinus hat gesagt, du kannst nur das im anderen entzünden, was selber in dir brennt. Sonst kannst du eh nicht einen begeistern. Wenn du von was begeistert bist, dann kannst du es anstecken. Und der hier, der ist Feuer und Flamme für die Bibel. Der hat den längsten Psalm geschrieben von allen. 176 Verse. Und er schwärmt in jedem Vers über die Bibel. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, oder? Na, wenn jemand schon mal verliebt war, dann kann er sich vorstellen, dass man so übertreibt. Oder? Der ist wie verliebt in Gottes Wort. Der hat jede Strophe, fängt er, so im Deutschen wäre das so wie, erste Strophe fangen alle mit A an, zweite Strophe alle mit B, dritte Strophe alle mit C. Und das sind immer genau 8 Verse. Er hat ein Kunstwerk geschaffen, das die Bibel besingt. Es ist ein Lied. Er ist so begeistert. Und er schreibt ja auch, oh, mich verlangt danach, dass ich dein Wort höre. Ich sehne mich danach. Der ist wirklich verliebt. Er geht sogar einmal so weit, dass er sagt, ich hebe meine Hände auf zu deinem Wort. Huch, das ist Anbetung eigentlich. Das ist aber ein bisschen schräg, oder? Es ist ein bisschen zu viel begeistert von der Bibel, oder? Dass er Anbetung, Moment mal gerade. Der hat etwas geahnt, was wir heute wissen. Gottes Wort als Text läuft auf Gottes Wort als Mensch hinaus. Und den dürfen wir anbeten. In ihn können wir voller Liebe sein. Auf dem nächsten Bild seht ihr, wie das ist. Aus Liebe lebe und lese ich Gottes Wort, so wie die Braut ihren Bräutigam liebt. So ist auch wir als Gemeinde die Braut, die ihren Bräutigam liebt, die Jesus liebt. Der letzte Präsident von den Mennos, von der Weltkonferenz, hat in Indonesien gesagt, wir brauchen das geschriebene Wort Gottes und das lebendige Wort Gottes. Wenn wir das in der Mitte halten, das ist gut. Das gibt Orientierung. Die vielen Wörter aus der Bibel, die laufen alle auf dieses eine Wort hinaus. Jesus. So legt er auch selber die Schrift aus. Jesus selber ist der ultimative Adam. Wenn du von Adam liest, er ist der, der nicht die Frucht gegessen hat und da ging alles schief von dem Baum des Lebens, sondern der sich wie einen Baum hat kreuzigen lassen, damit wir Leben bekommen. Und wenn wir die Geschichte vom Abraham lesen, dann ist Jesus der ultimative Abraham, der seine Heimat verlassen hat, in die Fremde ging und am Ende mehr oder weniger einsam stirbt. Er ist der ultimative Josef, der gehasst wurde von seinen Brüdern, aber der ihn vergeben hat. Und diese Vergebung ging darüber hinaus. Wenn wir diese Texte lesen als einen Anspruch an uns, als ein Gesetz an uns, dann ist es eine Ebene. Aber die tiefere Ebene ist das Evangelium, die uns sagt, Moment, Jesus ist der ultimative Mose, der eingetreten ist für sein Volk, der gesagt hat, hier, zerstör lieber mich, als dass du das Volk zerstörst, und Jesus hat es erlebt. Das ist der ultimative David, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat gegen den Feind, und Jesus hat sein Leben hingegeben, nicht nur aufs Spiel gesetzt, um den größten Feind zu besiegen. Das ist der ultimative König, der ultimative Prophet, der ultimative Priester, und zugleich ist Jesus das ultimative Opfer. All diese Gesetze, all diese verschiedenen Geschichten und Texte, all das, es weist auf ihn. Er ist der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Am Ende, der letzte Vers, ihr merkt, wir kommen zum Ende. Es gibt ein Ende, es gibt Hoffnung. Ne? Also da heißt es, ich bin so lange wie ein verlorenes Schaf umhergeirrt. Suche mich, ich diene dir doch. Und deine Gebote habe ich nicht vergessen. Aber Jesus ist auch nicht nur der Hirte, der sucht nach dem Schaf. Er ist selber das Schaf, das geopfert wurde, das geschlachtet wurde. Kein anderes Dokument der Weltgeschichte ist so viel wissenschaftlich untersucht worden wie die Bibel. Gerade in Deutschland, in Münster vor allem das Alte, in Stuttgart, nee, andersrum, in Münster vor allen Dingen das Neue, in Stuttgart vor allen Dingen das Alte Testament. Sehr gute Forschung auf dem weltweit führenden Niveau. Das ist doch toll. Aber man kann es auch damit übertreiben, dass man die Bibel so sehr kritisiert, analysiert, zerstümmelt. Philosophen machen das nicht mit ihren Texten. Aber es hat diese Übertreibung gegeben, gibt es immer noch, dass man die Bibeltexte wie unkenntlich macht, wie schlachtet, mit dem Seziermesser darum zerstückelt. Das haben wir in unserem Land viel erlebt. Gottes Wort als Text, so wird damit umgegangen. Gottes Wort als Mensch, mit Jesus wurde so umgegangen. Unkenntlich gemacht, weggesperrt, gefoltert, getötet, begraben. für uns, für dich. Wir fragen uns, sollen wir Kraft und Zeit opfern, dass wir in die Bibel schauen, dass wir die Bibel lesen? Das lebendige Wort Gottes, Jesus, hat sich nicht nur geopfert mit Zeit und Kraft, sondern mit seinem Leben. Für uns, für dich. Er ging in den Tod und er ist der Auferstandene. So wird auch alle Kritik am Ende zerschellen an Gottes Wort und wird es nicht zerstören können. Das gibt uns die Kraft des Evangeliums, seine Liebe, dass wir da reinschauen und auch ein bisschen mit Liebe antworten. Gottes Wort hat uns so sehr geliebt. Werden wir auch antworten mit Liebe? Unser Vater im Himmel, wir haben vieles gehört. Bitte sortiere alles, was wichtig war, dass die Dinge in uns etwas anstoßen, die dir auf dem Herzen liegen. Jesus, du bist das Wort, das gekommen ist, das alles verändert hat. Wir wollen dir nachfolgen. Hilf uns, die Bibel lieb zu haben, sie zu gebrauchen und zu erleben, wie sie in unser Leben reinspricht, wie sie uns verändert. Lass uns das merken, dass es stimmt, wie der Zinzendorf gesagt hat, es ist die Stimme von dir, die in unser Leben spricht. Gib uns dazu deine Kraft, deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.